Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und mir gegenüber sitzt
Christian Reiter, Gerichtsmediziner.
Herr Professor Reiter, wir bereiten gerade die zweite Staffel vor. Die erste Staffel war ein riesiger Erfolg. Wir haben über 200.000 Downloads und auf der Straße werde ich ständig nach Ihnen angesprochen, weil die Leute lernen, dass sie ja Apfelmus nicht essen und sie erfahren was über lebendige Tote, die auf ihrem Seziertisch liegen, und wir haben was erfahren über die Elfriede Blauensteiner und über die Mary Wetscherer und über den Beethoven und über Mafiamorde in Wien. Und jetzt bereiten wir die zweite Staffel vor. Ich lese mich wieder in Ihre wissenschaftlichen Arbeiten ein und wir versuchen, Fälle miteinander zu verbinden. Und um die Zeit für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen zu überbrücken, hatten wir die Idee, dass Sie uns Fragen stellen können. Heute wollen wir uns einem besonderen Thema widmen, und beim Lesen der Fragen, vieler Fragen, die wir gar nicht heute aussenden, habe ich das Gefühl gehabt, dass uns vielleicht potenzielle Mörderinnen und Mörder zuhören wollen. Da werden wir noch drüber reden. Aber beginnen wir mal mit der Frage Nummer 1 von Alexander Waldner. Der möchte nämlich Folgendes wissen.
Servus, mein Name ist Alexander Waldner. Ich komme aus Klagenfurt, aber lebe in Wien. Ihr Podcast ist wirklich großartig und deshalb wollte ich Ihnen auch eine Frage zukommen lassen. Murder Mysteries haben in der letzten Zeit ja sehr viele neue Fans gewonnen. Nicht nur durch den zweiten Teil von Knives Out mit Daniel Craig. Somit folgende Frage. Wie würde Herr Reiter den perfekten Mordkrimi nach Vorbild von Agatha Christie schreiben? Bei welchem Fall hat sich Herr Reiter einmal kräftig geirrt? Wenn das überhaupt je passiert ist. Liebe Grüße.
Das ist eine spannende Frage, weil Agatha Christie eigentlich die Morde immer aufklärt. Also sind sie ja gar nicht perfekt.
Naja, es gibt zweifelsfrei den perfekten Mord. Nur bei allen Tötungsdelikten spielt der Zufall eine große Rolle, der nicht einplanbar ist. Und es passieren immer wieder Coincidences, wo man einfach sagt, die konnte man nicht vorhersehen, und die haben dann aber bei der Aufklärung des Falles eine große Bedeutung gehabt. Das heißt, man kann schon einen perfekten Mord planen, und es gibt auch Tötungsdelikte, die schwer bis gar nicht oder fast nicht nachweisbar sind, aber die Täter sind ja auch in einer zum Teil starken psychischen Belastung, wenn sie diese Taten begehen, und da unterlaufen ihnen Fehler.
Aber wenn ich kurz, wir wollen jetzt nicht den Zuhörerinnen erklären, wie man
kein
die Schwiegermutter um die Ecke bringt, aber versteht man unter dem perfekten Mord einen Mord, wo man dann die Leiche nie findet, wenn man sie so gut, ich weiß nicht, vergraben oder aufgelöst oder irgendwie beseitigt hat? Oder sind es die Morde, wo sie eine Leiche am Tisch liegen haben, aber eigentlich in den ersten Stunden der Obduktion überhaupt keine Ahnung haben, woran die Person gestorben ist? Ich erinnere an den Fall Blauensteiner, dem in der ersten Staffel, da hatten wir einen Leichnam, wo sie gesagt haben, sie wissen eigentlich nicht, woran der gestorben ist.
Ja, also wenn man keinen Leichnam hat, weil der Leichnam wirklich verschwunden ist, ist es extrem schwer, hier ein Tötungsdelikt zu beweisen.
Gelingt es manchmal?
Es ist möglich, dass es so etwas in den letzten Jahren schon gegeben hat, weil es gibt ja auch genug abgängige Personen, die nie gefunden wurden. Und es ist nicht einfach, ohne Leiche irgendeinen Beweis zu führen. So denke ich zum Beispiel an einen Fall, wo also ein Skelett gefunden wurde, einer über sehr lange Zeit abgängigen Person, und wo dann durch chemische Analysen nachgewiesen werden konnte, dass hier Suchtmittel in der Knochensubstanz festzustellen waren. Und da war dann die Frage, ist hier ein Unfall durch Suchtmittelkonsum erfolgt oder hat jemand dieser Person Suchtmittel verabreicht, um dann irgendwelche anderen Handlungen an ihr zu vollführen. Es ist selbstverständlich, je fortgeschrittener ein Leichnam zerstört ist durch die natürlichen Prozesse, desto schwieriger wird es, alle Fragen, die gestellt werden, zu beantworten.
Also in diesem Fall, das Gericht muss ja dann im Zweifel für den Angeklagten entscheiden. Das heißt, wenn Sie sagen, man weiß nicht, ist die Person ermordet worden oder hat sie Drogen genommen und ist an den Drogen gestorben und möglicherweise die Leiche nachher versteckt worden, dann müsste das Gericht eigentlich im Zweifel Variante 2 annehmen, oder?
Das ist die Aufgabe des Sachverständigen, hier nicht zu würdigen, sondern einfach die Fakten auf den Tisch zu legen. Was ist beweisbar, was ist nachweisbar? Und die rechtliche Beurteilung, ob im Zweifel für den Angeklagten entschieden wird oder ob die Umstände des Falles so darauf hindeuten, dass hier eine Schuld vorliegt, das ist eine Verantwortung, die den Juristen zukommt.
Wobei man sagen muss, die Juristen in solchen Mordfällen sind Laien, wir haben eine Geschworenengerichtsbarkeit und die müssen das Urteil gar nicht begründen, die müssen nur abstimmen, schuldig oder unschuldig. Das heißt, wenn ich zu Unrecht verurteilt werde als Mörder, habe ich keine Möglichkeit, eine Beweiswürdigung anzugreifen. Schaue ich auch unheimlich.
Ja, das ist typisch für unsere Rechtssysteme. Ja.
Das führt uns jetzt in die Frage des Irrtums. Ein Gericht irrt sich. Haben Sie sich eigentlich schon einmal in einem Gutachten geirrt, das vielleicht sogar dazu geführt hat, dass jemand verurteilt wurde, der unschuldig war?
Keiner ist frei von Irrtümern oder Fehlern. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da ist eine alte Dame mit relativ viel Geld in der Geldbörse einkaufen gewesen. Und bei der Kasse am Einkaufsmarkt stand offenbar hinter ihr ein anderer, ein Herr, der dann später ihr Mörder wurde. Der hat sich selbstverständlich von dieser Geldbörse und dessen Inhalt sehr angesprochen gefühlt. Und als die alte Dame dann nach Hause ging, das war so ein altes Zinshaus, ist er ihr nachgegangen. Und als sie ihre Wohnungstüre aufgesperrt hat, hat er sie in die Wohnung hineingestoßen und hat sie dann einmal angeschrien, sie soll ihm noch andere Wertgegenstände und Geld aushändigen. Da hat sie sich dann geweigert und dann hat er sie erwürgt und hat den Leichnam auf das Bett gelegt. Und dann hat er in den Wäschekasten dieser Frau, es war so ein riesiger altdeutscher Kasten, der voll mit Leintüchern, Bettdecken, Taschentüchern, Unterwäsche voll war. In diesem Kasten hat er zwischen den Textilien Geld gesucht, weil die alten Leute tun gern das Geld irgendwo verstecken. Ja. Und hat das Ganze, diesen ganzen Wäschekasten ausgeräumt und hat diese ganze Wäsche auf diese Leiche draufgeschmissen, die auf dem Bett lag. Und ist dann geflohen. Und ich bin zu dem Lokalanschein gerufen worden und ich bin in diese Wohnung reingegangen und habe gesagt, wo ist die Leiche? Und dann haben die gesagt, da, unter dem Haufen Wäsche. Und dann war die Frage, wann ist diese Frau gestorben? Und wir als Gerichtsmediziner versuchen, die Todeszeit zu rekonstruieren aus dem Auskühlverhalten eines Körpers. Das heißt, wenn jemand tot ist, produziert er keine Wärme mehr. Und dieser Körper kühlt dann aus. Und da gibt es also entsprechende Untersuchungen und Formeln und mathematische Kalkulationen, bei denen selbstverständlich auch die äußeren Umstände um diese Leiche zu berücksichtigen sind. Also wenn ein Wind geht, kühlt der Leichnam schneller aus. Wenn der Leichnam durchfeuchtet ist, kühlt er schneller aus. Eine dicke Person kühlt langsamer aus als eine magere Person. Kinder kühlen viel schneller aus als Erwachsene. Und die Frage ist, wie viele Kleidungsschichten hat eine Person an? Denn je mehr einer anhat, desto langsamer kühlt er aus. Es gab zur damaligen Zeit noch keine Studien zu der Frage, wie kühlt ein Leichnam aus, auf dem 1,5 Meter Textilien gelagert wurden? Und deshalb habe ich einfach den höchsten Isolationsquotienten genommen, den ich damals in der Literatur gefunden habe, und habe dann also vielleicht etwas sehr tapfer die Todeszeit eingegrenzt, wobei man immer bei der Eingrenzung der Tod, man muss immer daran in Erinnerung rufen, dass es ja nicht so wie beim Columbo im Fernsehen, dass der Gerichtsmediziner sagt, die Tatzeit oder der Todeszeitpunkt ist 21.35 Uhr. Und dann kann der Columbo selbstverständlich super den Fall klären, weil er auf die Minute weiß, wann der gestorben ist, sondern wir können ja nur die Todeszeit eingrenzen. Und das bedeutet, dass man so mit einer Bandbreite von plus minus 1,5 Stunden eine Todeszeit eingrenzt. Ich habe das dann gemacht und die Polizei hat Ermittlungen durchgeführt und uns hat der Zufall hier geholfen, denn dieser Mann, der also hier in den Besitz durch eine staatlichen Geldsumme gekommen ist, der Täter war, ist dann in ein benachbartes Gasthaus gegangen und hat dort eine Runde nach der anderen geschmissen. Und als er dann schon ziemlich betrunken war, hat er also im wienerischen Jargon gesagt, ich habe eine alte Frau gemacht. Und daraufhin hat er sich selbstverständlich sofort ans Messer geliefert. Wände haben ja Ohren und die Polizei hat ihn dann also entsprechend vernommen und wir konnten dann den Täter habhaft werden und entsprechend überführen. Und er hat dann auch gestanden, wann er die Tat begangen hat. Und ich muss gestehen, ich habe mir also fast um 8 Stunden geirrt, weil ich einfach diesen massiven Isolationsfaktor der Textilien weit unterschätzt habe. Und seither wissen wir, dass solche Textilschichten doch ganz anders in der Kalkulation zu bewerten sind.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, heißt das, dass die Polizei, wenn sie eine Leiche sieht, die nicht irgendwo anders hinlegen soll oder verändern soll, weil sie aufgrund der Lage der Leiche rekonstruieren können, wann die Leiche gestorben ist?
Also wir haben immer darauf gepocht, dass die Kriminalpolizei bis zu unserem Eintreffen zwar den Tatort rundherum alles untersuchen kann und auch fotografieren und dokumentieren kann, aber der Zugriff zur Leiche und das Abtransportieren der Leiche darf nicht erfolgen, ohne den Gerichtsmediziner zuzuziehen. Man darf das Ambiente um den Leichnam nicht verändern, bis der Gerichtsmediziner seine wichtigsten Befunde erhoben hat. Und das heißt zum Beispiel Temperaturmessung um den Leichnam, im unmittelbaren Bereich um den Leichnam, Körpertemperaturmessung, also das ist eine Rektaltemperaturmessung, damit man hier die Grundlagen hat, um zum Beispiel die Todeszeit einzugrenzen.
Ich frage das deshalb, weil ich gerade einen sehr aktuellen Fall recherchiert habe. Da ist eine Frau, eine rumänische Sexarbeiterin, getötet worden, vermutlich mutmaßlich ermordet worden. Und es haben sich Bekannte dieser Frau an die Öffentlichkeit gewandt über einen Anwalt, die gesagt haben, wir haben immer wieder die Polizei alarmiert, dass diese Frau abgängig ist und dass die da möglicherweise in dieser Wohnung umgebracht oder gequält wird und die ist die ganze Nacht über sozusagen mehr oder weniger zu Tode gefoltert worden. Und als die Polizei gekommen ist, hat man ohne Gerichtsmediziner diese Leiche abtransportiert. Ist das lege artis?
Das ist nicht lege artis. Also in dem Moment, wo der Verdacht vorliegt, dass hier ein Tötungsdelikt vorliegt, hat die Kriminalpolizei die nötigen Untersuchungen durchzuführen. Ich kann mich an Fälle erinnern, wo also Polizeibeamte, die in eine Wohnung gekommen sind und dort lag ein Leichnam, weil es dort ein bisschen gemurtelt hat, einfach die Fenster aufgerissen haben und einfach gelüftet haben und damit aber selbstverständlich auch die Raumtemperatur verändert wurde. Und dann kamen wir als Gerichtsmediziner hin, finden dort eine Leiche mit offenen Fenstern. Habe ich gefragt, ja, und waren die schon offen, wie ihr die Leiche gefunden? Nein, wir haben nur gelüftet. Und dann sollen wir als Gerichtsmediziner bei veränderten Bedingungen eine Todeszeit eingrenzen.
Was in dem Fall besonders bekannt war, weil es ja auch um die Frage gegangen ist, ob ein zu spät gekommener Polizeieinsatz oder ob die Polizei, wenn sie rechtzeitig gekommen wäre, vielleicht noch die Frau hätte retten können.
Das sind also hier Veränderungen, die also einen Kriminalfall in eine ganz andere Richtung lenken können. Die Frage ist, ob das absichtlich gemacht wurde oder ob das eine Schlamperei war. Aber hier gehören die Bedingungen so bewahrt, bis sie die entsprechenden Untersuchungen abgeschlossen haben.
Das führt uns zu einer anderen Frage, nämlich die Frage, ob man vielleicht Verbrechen vertuschen kann oder ob aufgrund von vielleicht schlampiger Arbeit von Hausärzten oder Polizisten oder Leuten aus dem Dorf ein Mord unentdeckt bleibt, weil man vielleicht gar nicht weiß, wie man sich richtig verhalten soll am Tatort. Dazu habe ich eine Frage von Oskar.
Hallo. Mich würde interessieren, wie eine Obduktion beim Todesfall, der zu Hause in den eigenen vier Wänden passiert, zu einer Obduktion kommt. Weil ich kann mir eigentlich vorstellen, wenn das der Hausarzt sein muss, der das anordnet, dass es da ein bisschen zu einem Interessenskonflikt kommt, wenn der jetzt der behandelnde Arzt von der ganzen Familie ist zum Beispiel und es stirbt eine ältere Person, weil es die Stiege runtergestürzt ist oder einfach weil es im Bett eingeschlafen ist, dann wird er das Vertrauen von seinen anderen Patienten, den anderen Familienangehörigen, die dann vielleicht irgendwie mordverdächtig sein könnten, hintergehen oder verlieren.
Also der feige Hausarzt, der sich nicht traut, die Verwandten möglicherweise anzuzeigen oder ein Fremdverschulden anzunehmen,
ja,
und dadurch also wird das, nicht obduziert. Kommt
das vor? Totenbeschauwesen ist also eine von den jeweiligen Bundesländern separat gesetzlich geregelte Aufgabe, die Ärzten unterliegt. Im großstädtischen Bereich ist es ja so, dass hier offizielle Totenbeschauärzte der jeweiligen Gemeinden, also in Wien gibt es Totenbeschauärzte, die von den behandelnden Ärzten völlig autonom eine Leichenbeschau durchführen. Und die haben ständig unter den Überlegungen, es könnte sich auch um Fremdverschulden handeln, eine Totenbeschau durchzuführen. Die müssen sich den Leichnam auch, so heißt es ja, nicht nur Beschau, sondern auch anschauen, ob sie Verletzungsbefunde wahrnehmen an dem Verstorbenen oder Hinweise auf eine Gewalttat. Die behandelnden Ärzte der Verstorbenen können Behandlungsunterlagen zur Verfügung stellen. Also das heißt, der Totenbeschauarzt kann vom behandelnden Hausarzt zum Beispiel einen Inhalt der Behandlungskartei erfragen und sagen, sie, gibt es irgendwelche Hinweise, dass der schwer krank war, sodass der Tod jederzeit zu erwarten war. Und dann entscheidet der Totenbeschauarzt, ob er eine Obduktion beantragt oder nicht. Meistens sind das dann aber nur gesundheitsbehördliche Obduktionen zur Klärung der Todesursache. Das hat sich aber auch in Wien in den letzten Jahrzehnten sehr stark reduziert. Wenn ich daran denke, wie ich angefangen habe, vor 40 Jahren hatten wir ungefähr alleine für Wien 1500 Obduktionen, die ausschließlich zur Klärung der Todesursache gedient haben. In den letzten Jahren hat sich unter auch politischen Einfluss hier die Zahl der Obduktionen deutlich verringert. Und das bedeutet aber auch, dass hier sicherlich der eine oder andere Tötungsfall übersehen wurde. Ja.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Im ländlichen Bereich ist es so, dass der Totenbeschauarzt der sogenannte Gemeindearzt ist. Und der Gemeindearzt ist oft auch der behandelnde Arzt der Personen, die versterben.
Das heißt, wenn ein behandelnder Arzt vielleicht bei älteren Menschen das Hinüberheben in den Tod des Sterbenden mit Sterbehilfe vergleicht, kommt nie mehr drauf.
Ja, das ist durchaus möglich. Der Gemeindearzt am Land hat aber auch die Möglichkeit, wesentlich mehr in das Privatleben dieser Familien Einsicht zu nehmen. Und es bleibt dann seinem Fingerspitzengefühl überlassen, sich zu überlegen, naja, könnte hier zum Beispiel nachgeholfen worden sein, weil die Familienumstände so und so dort sind. Das heißt, der Gemeindearzt am Land hat wesentlich mehr Einblick in die Familienstrukturen und in die Umstände, was ja in der Großstadt nicht gegeben ist. So hätte er schon auch den Vorteil, hier bei der Aufklärung von Verbrechen effizient mitzuwirken und dann gegenüber der Polizei zu sagen, ja, der Fall ist verdächtig, ich habe hier keine eindeutige Todesursache und würde eine Obduktion anregen.
Wo verläuft denn die Grenze zwischen der Sterbehilfe, die ja in Österreich verboten ist, und dem Hinüberbegleiten, wie das die Landärzte oft sagen, also wenn man jemanden, der im Schmerz liegt, vielleicht Morphium gibt und ihm hilft, dass er einschlaft, kommen solche Fälle bei Ihnen vor, wo man den Verdacht hat, dass vielleicht ein bisschen zu viel geholfen wurde?
Ja, wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Fälle, wo durch die Verabreichung von Medikamenten die Frage aufgekommen ist, haben Verwandte der verstorbenen Person über das ärztlich verordnete Maß Medikamente gegeben und haben die zum Tod dieser Person geführt? Haben die verstorbenen Verwandte gebeten, ihnen Medikamente zu geben, um ihr Sterben zu beschleunigen? Also Beihilfe zum Selbstmord, Tötung auf Verlangen, das sind strafrechtlich relevante Aspekte. Und diese Fälle lassen sich ohne Obduktion und ohne chemische Untersuchungen so gut wie nicht klären. Ja. Das heißt, hier wären ganz wichtig Analysen der Körperflüssigkeiten zur Frage, welche Konzentrationen liegen dort vor und wie viele Medikamente wurden tatsächlich gegeben. Das lässt sich nur durch sehr eingehende Untersuchungen klären.
Wie oft schätzen Sie, passiert es, dass Familienangehörige oder Hausärzte ein bisschen mehr verschreiben, um dem Sterben ein Ende zu machen?
Naja, es wird schon hier eine entsprechende Dunkelziffer geben. Ich kann das schwer in Zahlen ausdrücken, aber das ist, glaube ich, ein gesellschaftspolitisches Problem mit einer sehr großen Grauzone.
Sie sitzen oft in Gerichtssälen und schauen sozusagen auch in die Abgründe der menschlichen Seele. Wären Sie dafür, dass es so etwas wie Sterbehilfe gibt? In der Schweiz ist das möglich, in den Niederlanden ist das möglich. So einen assistierten Suizid? Oder naja, glauben Sie, man macht hier das Tor zur Hölle auf?
Naja, das ist die Büchse der Pandora, die hier sozusagen geöffnet wird. Es gibt viele Fälle, wo eine gewisse Berechtigung vorliegt, aber selbstverständlich die Übergänge zu Missbrauch sind gegeben und es ist eine sehr schwierige Situation, denn in dem Moment, wo man die Büchse der Pandora öffnet, kann alles Mögliche passieren.
Die nächste Frage wird wieder unsere Regisseurin Miriam Hübel vorlesen. Sie erreicht uns von einer Hörerin namens Stefanie.
Hallo, ich selber arbeite als Radiotechnologin. Gibt es Fälle, bei denen auch ein Gerichtsmediziner auf Röntgen, CT oder MRT zurückgreift? Oder ist die Bildgebung immer unnötig, weil man eh alles aufschneidet? Meines Wissens ist das in der Schweiz sehr verbreitet. Aus Österreich habe ich da gar keine Info oder hätte noch nie davon gehört. Alles Liebe, Stefanie.
Braucht den Gerichtsmediziner Röntgenbilder oder ist das unnötig?
Also die bildgebenden Untersuchungen in der Gerichtsmedizin haben in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung zugenommen. Es war immer schon so, und ich kann mich erinnern, schon als junger Assistent war es bei Schuss- oder bei Sprengattentatsfällen, wo also Metallteilchen in den Körper eingelagert werden. Also denken Sie an Schrottschuss oder denken Sie an Splitter bei Explosionen, war es immer schon so, dass auf der Gerichtsmedizin normale Röntgenbilder von den Verstorbenen gemacht wurden. Um die Metallteilchen im Körper zu orten und um sich auch ein Bild über die Streuwirkung der Metallteilchen und Rekonstruktion des Vorfalles machen zu können. Es haben sich dann durch die Entwicklungen der Computertomographie und auch der Magnetresonanztomographie zusätzliche Informationen ermöglicht, die man auch in der Gerichtsmedizin anwenden kann. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor ein paar Jahren einen Fall eines Schrottschusses, wo also ein Anführungszeichen Freund, Anführungszeichen geschlossen, einen anderen Freund durch ein ungeschicktes Hantieren mit einer Schrotflinte zu Tode gebracht hat und dann den Leichnam in einem Teppich eingerollt hat und dann den Teppich hinter einem Divan in der Wohnung deponiert hat und dann ist diese Wohnung verlassen worden und über mehrere Wochen ist dieser Leichnam in dem Teppich in der Wohnung in einem nicht gerade sehr bekömmlichen Zustand gelegen.
Was passiert da mit einem Leichnam, wenn ich ihn in einen Teppich einwickle?
Ja, Gott sei Dank, er zerfließt vielleicht weniger, er bleibt eher im Zusammenhang, aber er wird selbstverständlich faul und es kommen auch Insekten und beginnt ein Madenfraß und dieser Leichnam wird immer schwieriger zu untersuchen. Und wenn Sie jetzt sich ein Bild machen wollen über die Verteilung der Schrotkugeln in diesem Körper, wodurch man aber eine Information bekommt, zum Beispiel, wie weit ist der Waffenlauf entfernt gewesen bei der Schussabgabe. Nicht? Also das heißt, vorne aus einer Schrotflinte kommen ja diese Kugeln raus und die bilden so eine Garbe. Und die Form der Garbe ist von der Distanz zwischen Waffenlauf und beschossenen Objekt abhängig. Und wenn man jetzt in einem Leichnam, der also wirklich schon matschig ist, sich ein Bild machen möchte über die Anordnung der Kügelchen im Leichnam, dann ist es beim normalen Obduzieren eigentlich unmöglich, sich ein Bild über diese Kugelverteilung zu machen. Wir haben diesen Leichnam genommen, haben diesen Leichnam in eine Kunststofffolie eingepackt und sind auf die Veterinärmedizinische Universität gefahren, wo man uns als einzige Einrichtung in Wien die Möglichkeit geboten hat, eine Computertomographie eines Leichnams durchzuführen. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn ich jetzt einen faulen Leichnam habe und im AKH anrufe und sage, wir haben eine faule Leiche, können Sie uns diese Leiche zwischen zwei Patienten dort einschieben? Dann ist das inakzeptabel. Das heißt, gerade in einem Bereich, wo heilende Medizin tätig ist, können Sie mit faulen Leichen nicht daherkommen.
Das heißt, dass der Veterinärmedizin, wo dann
die Veterinärmedizin,
oder Pferde,
wo also
oder
auch Tierkadaver, aber auch Tiere untersucht werden, wo vielleicht eine Spur, eine andere hygienische Erfordernis ist, die haben sich bereit erklärt, uns in einzelnen Fällen behilflich zu sein. Und wir sind also mit diesem Leichnam auf die Veterinärmedizin gefahren, haben dort ganz tolle Aufnahmen gemacht, konnten dann 3D rekonstruieren, die Ausdehnung der Kügelchen im Leichnam und konnten dann über die Schussentfernung Informationen liefern, die wir nie bekommen hätten, hätten wir keine Computertomographie.
Und wie ist der Fall dann ausgegangen?
Wir konnten rekonstruieren, dass eben die Geschichte, die der Beschuldigte uns erzählt hat, medizinisch nachvollziehbar war und dass die Schussdistanz mit seinen Angaben zusammengepasst hat und dass es sich hier nicht um eine Tötung, also nicht um eine vorsätzliche Tötung, sondern um einen Unfall im Zusammenhang mit einer ungeschickten Hantierung mit dieser Schusswaffe gehandelt.
Aber jetzt wüsste ich natürlich schon gern, warum er dann die Leiche einwickelt und hinter dem Sofa versteckt.
Weil er erkannt hat, dass er hier etwas Strafbares getan hat und gehofft hat in seiner Blödheit, das Ganze hat sich im Suchtmittelmilieu abgespielt, gehofft hat, dass er damit sozusagen den Fall unter den Anführungszeichen Teppich kehrt. Ja, aber unter den Teppich kehren heißt nicht, dass es vorbei ist. Ne?
Es gibt immer jemanden, der den Teppich hebt.
So ist es.
Blöd ist, wenn es ein Gerichtsmediziner ist, der dann auf der Veterinärmedizin die Leiche scannen lässt.
Aber zum Beispiel eine Geschichte, wenn ich jetzt jemanden habe, der einen gebrochenen Kehlkopf hat und ich mache eine Computertomographie und stelle fest, ja, ich habe hier Brüche im Kehlkopf, dann sagt mir das nur, dass der Kehlkopf gebrochen ist. Ich kann aber nicht sagen, ob der zu Lebzeiten gebrochen wurde oder ob der nach dem Tod gebrochen wurde durch einen Sturz oder etwas Ähnliches. Da brauche ich dann selbstverständlich die Obduktion, um zu klären, ist der Bruch unterblutet oder nicht. Das kann ich in den bildgebenden Untersuchungen nicht diese Information gewinnen, sodass man sagen kann, ja, bildgebende Untersuchungen in der forensischen Medizin haben an Bedeutung gewonnen, sie können aber niemals die Obduktion ersetzen, sondern sind immer nur als ergänzende Befundmöglichkeit zu bewerten.
Die nächste Frage ist ein bisschen weniger fachspezifisch, sondern lässt sich eher in die Kategorie Popkultur einordnen. Die Frage kommt von unserer Hörerin Sarah Stössel. Bitte sehr.
Eine Frage an Dr. Reiter. Der Osbankurti singt ja schon von der schönen Leiche. Was ist denn für ihn eigentlich in seinem Beruf eine schöne Leiche? Kann er das beschreiben? Das würde mich sehr interessieren. Ciao.
Ja, eine schöne Leiche ist ja ein klassischer Wiener Begriff, wobei man das differenzieren muss einerseits in eine schöne Bestattungszeremonie.
Das ist eigentlich die schöne Leiche.
Das ist die schöne Leiche. Nämlich, dass es hier ein feierliche Verabschiedung am Friedhof, das wäre ein schönes Leichenbegräbnis.
Mit nachträglichen Verzehrung, wo man sich trifft und ins Wirtshaus geht.
Das ist aus der Sicht des Wiener Jargons eine schöne Leich. Nun, für einen Gerichtsmediziner ist eine schöne Leich eine Leiche, die bei der Obduktion wenig Probleme bereitet. Also ich sage das Gegenteil. Eine schiere Leich wäre also eine Leiche, wo es zu massiven Beschädigungen des Leichnams gekommen ist, sodass diese Obduktion und die Untersuchung mit sehr viel Arbeitsaufwand und mit sehr viel Mühe verbunden ist. Ich denke zum Beispiel an einen Verstorbenen, der von einem Zug angefahren und überrollt wurde. Sie wollen sich gar nicht vorstellen, wie so ein Leichnam ausschaut.
Ich habe das einmal bei Ihnen gesehen, da ist der Pathologe, also der Hilfe gekommen mit so einem schwarzen Müllsack und hat gesagt, Herr Professor, eine Eisenbahn.
So ist es. Also das sind keine schönen Leichen, weil diese Verstorbenen zum Teil in Teile zerstückelt ist, sind große Körperhöhlen eröffnet sind, der Schädel zu breit zertrümmert ist. Und solche Obduktionen sind wirklich mit großem Arbeitsaufwand verbunden, weil man ja oft diese Leichen wieder zusammenbauen muss.
Das war die Frage, wenn jemand vom Zug erfasst wird, wieso ist das überhaupt ein Fall für den Gerichtsmedizin? Ist doch die Sache klar, oder? Wenn der sich hinstellt und lässt sie zusammen.
Nicht immer klar, denn es kann ja auch sein, dass dieser Leichnam betäubt, also diese Person betäubt wurde und dort zum Beispiel auf die Gleise gelegt wurde. Das ist ja schon die Frage, gibt es einen Beweis dafür, dass er angefahren wurde, das heißt in einer aufrechten Körperhaltung mit dem Zug Kontakt hatte? Gibt es Hinweise für Überrollungsverletzungen und dann muss man versuchen, den Fall zu rekonstruieren. Passt das zu einem Suizid oder ist das ein vorgetäuschter Suizid durch Legen auf die Gleise?
Wie oft passiert sowas?
Nur solche Fälle hatten wir in den letzten Jahren immer wieder so 3, 4, 5 Mal in Wien und Umgebung zu untersuchen.
Und wie oft kommt man darauf, dass es gar kein Suizid war, sondern...
Gott sei Dank selten. Aber es ist mit sehr viel Arbeitsaufwand verbunden und wie ich schon vorhin angedeutet habe, man muss oft die Leichen erst zusammennähen und zusammenbauen, um sich ein Gesamtbild zu machen, um dann weiter sezieren zu können. Auch keine schöne Leiche ist, wenn Sie zum Beispiel jemand mit einer Schrotflinte in den Mund schießt. Ja, dann haben Sie also wirklich den Kopf zertrümmert und das ist also mit sehr viel Mühe verbunden, diesen Fall sauber zu untersuchen. Eine schöne Leiche ist einfach eine frische Leiche, die äußerlich wenig Verletzungsspuren hat und wo man einfach ungestört seine Obduktionstätigkeit machen kann.
Sie haben einmal, ich kann mich erinnern, damals bei dem Hörbild einen sehr schönen Satz gesagt, dass Sie die Leichen eigentlich sehen wie die Puppen von Schmetterlingen, aus denen sozusagen ein neues Wesen entwichen ist und die so da liegen. Ist das ein Vergleich, den einem öfter kommt?
Naja, es ist, wir untersuchen eine tote Hülle. Fragen Sie mich bitte nicht, ob es die Seele gibt oder nicht. Das ist mehr schon ein religiöses und philosophisches Problem.
Den hat man sogar abgewogen vorher, nicht? Oder es gab doch
aber das gelang nicht nachzuweisen, dass sozusagen nach dem Tod weniger vorhanden ist als vor dem Tod, weil ja, wir haben es glaube ich eh schon einmal auch erwähnt, Verstorbene ja auch Flüssigkeiten abgeben, sprich also Harnverlust zum Beispiel. Und das wäre dann die Differenz zwischen dem Vorher und dem Nachher.
Das heißt, die Seele, wo man früher geglaubt hat, das ist das Gewicht der Seele, das war in Wirklichkeit nur die Füllung der Blase.
Zum Beispiel Harnverlust, ja. Aber wir betrachten oder viele meiner Kollegen betrachten eben die Untersuchung der Hülle und aus der das Leben entwichen ist. Und wir untersuchen diese sterblichen Überreste, bringen ihnen aber die nötige Ehrerbietung entgegen.
Danke fürs Zuhören und Sie kennen das ja schon. Wenn Sie im Netz ein paar Sterndal und Kommentare zu unserem Podcast hinterlassen, hilft uns das, wegen dieser bösen Algorithmen, unsere Arbeit unter die Leute zu bringen. Und wenn Sie uns wirklich Gutes tun wollen, dann unterstützen Sie den Falter bitte mit einem Abo. Sie können das ganz leicht unter abo.falter.at tun. Sie können sich selber ein Abo nehmen, Sie können es aber auch Ihren Kindern oder Großeltern oder Eltern schenken. Sie können das Abo auch einfach nur 4 Wochen ausprobieren. Keine Sorge, es bleibt nicht an Ihnen kleben. Das Team hinter dem Podcast, die Musik kommt von Ernst Molden, Miriam Hübel ist unsere Regisseurin und Philipp Dietrich ist für die Aufnahmetechnik verantwortlich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie am Leben.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.